Croissants habe ich nicht dabei, aber die krümeln ja auch nur. Ich nenne es trotzdem unser kleines Kritikerfrühstück. Guten Morgen, sage ich zu Barbara Behrendt.
Guten Morgen.
Und guten Morgen und willkommen auch Kailus Kaiser.
Hallo Ulrike.
So, unsere Hörer können ja schon frühstücken. Gleich drei Premieren vom Wochenende schauen wir uns an, gehen dafür an die Komische Oper, die Staatsoper und an die Volksbühne. Und jetzt zeigt mir doch erstmal euer übergeordnetes Kritikergesicht. Ist das euphorisch, strahlend, gelangweilt, zerknirscht? Beschreibt euch mal bitte.
Also Kai schielt ein bisschen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat.
Das bedeutet, dass ich zwei Produktionen gesehen habe, die sehr unterschiedlich waren. Und du rollst mit den Augen.
Ja, das liegt allerdings auch daran, dass es in Berlin momentan gar nicht so viele Premieren gibt, auch aufgrund der Kürzungen.
Du bist unterfordert.
Naja, nee, die man dann sieht, da will man natürlich auch was Gutes sehen. Und es ist dann schade, wenn das nicht so funktioniert.
Legen wir los mit denen, die wir hatten. Gestern gab es Belshazzar, ein Oratorium von Georg Friedrich Händel, mit dem er seiner Zeit an seine Londoner Opernerfolge anknüpfen wollte, weswegen heute irgendwie gedacht wird, die Händel-Oratorien gehören auf die Opernbühne. Dabei sind es ja zuerst geistliche Werke. Na mal horchen, an der Komischen Oper wollte am Wochenende mit Belshazzar der Regisseur und Ausstatter Herbert Fritsch anknüpfen an seine früheren kapitalen Erfolge in Berlin. Murmel, Murmel, ist ihm das gelungen, Kailus Kaiser?
Also für mich stellt sich eher die Frage, ob sich die Mittel von Herbert Fritsch nicht langsam verbraucht haben nach seinem Gang an die Oper. Ich meine nicht, dass diese Produktion nicht bonschenbunt wäre wie ein Kindergeburtstag, das ist wie immer. Also zunächst einmal, Belshazzar oder Belsazar, das ist jener babylonische Herrscher, dem durch Gott ein Menetekel zuteil wird. Ihm wird nämlich offenbart, es ist aus und vorbei mit dir, und zwar während Belsazars Fest, gleichfalls sprichwörtlich geworden, ist der Höhepunkt des Oratoriums. Oratorium, das meint bei Händel eine Stehoper meist biblischen Inhalts. Für Fritsch ist das eine neue Sache gewesen.
Herbert Fritsch ist ja aber jemand, der total für Unsinn und für Anarchie und für Spaß auf der Bühne steht. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen bei diesem Oratorium. Und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, diese Körperklaunerien, die er ja immer so aufführt, ohne diese Fritsch-Darsteller, die ja da total mit dazugehören. Aber ist es nicht irgendwie auch was Reizvolles, dass man jetzt ihn loslässt auf diesen Händel, dass der den so gegen den Strich bürstet, dass man gerade ihn dieses Oratorium machen lässt?
Also es könnte so sein, aber Fritsch hat dummerweise eine geschwungene Revue-Treppe, die über den Euphrat eine Brücke darstellen soll, auf die Bühne gestellt, die ganze Bühne einnimmt. Und das bedeutet, er bremst seine Darsteller aus. Ja, die kämpfen nämlich die ganze Zeit mit dem Gleichgewicht auf diesen Treppenstufen und können nur die emblematischen Verrenkungen hergeben und die Zitterchoreografien, die wir kennen. Hm. Quietschbunte Bärte, die ganze Faschings-Corona phosphoreszierender Rund- und Spitzköpfe, die ich bei allen Produktionen von Fritsch kennengelernt habe.
Genau, das kennt man von ihm. Ne? Also es sieht aus wie immer, sagst du, ja?
Ja, und es bleibt dann eben die Kunst der Kniebeuge und des menschlichen Expanders, mühevoll komödiantisch. Ich habe aber eigentlich den Eindruck, dass Fritsch für die ernsten Hergänge dieses biblischen Stoffes eine eigene Form vielleicht zwar gesucht, aber nicht gefunden hat.
Aber Kai, es wird ja immerhin auch gesungen. Wie denn?
Ja, ich muss sagen, also das ist ein Tiefpunkt, diese Produktion in der langen und wichtigen Händelstrecke, weil die waren die Pioniere bei der Wiederausgrabung von Händel. Robert Murray ist ein heller Tenor als Belsazar, in den Koloraturen oftmals nicht sattelfest, ähnlich Soraya Marfi, obwohl sie die gestalterisch beste und interessanteste Sängerin des Abends ist. Susan Zarabi als Cyrus lässt sich ansagen, als indisponiert, schneidet aber am solidesten ab. Ray Chenay als Daniel ist schwachbrüstig. Insgesamt reicht es nicht aus, also weder im Lichte heutiger Händel-Standards noch vor dem Hintergrund der Haustradition. Und Ähnliches gilt für Georges Petrou am Pult. Schon der Ouvertüre fehlt es an Biss und an Präzision. Und das Ganze bleibt steif und ist ernüchternd.
Das klingt nicht so gut. Wir haben ja neulich schon mal drüber gesprochen, Kai, dass es ja so viele Regisseure aus dem Schauspiel gibt, die an die Oper wechseln und irgendwie im Schauspiel auch frustriert zu sein scheinen und dann bei der Oper landen. Aber stößt dieses Rezept da jetzt mit dem Fritsch auch ein bisschen an die Grenzen? Oder ist es einfach so, dass dieser Stoff eine Schnapsidee war, ihm zu übergeben? Also dieses Oratorium bei Fritsch, du sagst es, er kann mit diesem religiösen Thema nichts anfangen. Liegt es eher daran oder was meinst du?
Also korrigieren nämlich, aber ich habe den Eindruck, dass die guten, wirklich guten Arbeiten von Fritsch ohnehin schon länger zurückliegen. Dieser Abend wirkt nicht unfrisch und ehrlich gesagt, der Versuch, jetzt neue Gegenstände sich mal drauf zu schaffen in Gestalt dieses ernsten Stoffes, finde ich sehr redlich. Mhm. Wie überhaupt Fritsch ein sehr redlicher und netter Mann ist, muss ich sagen. Und trotzdem, der Gang in die Oper ist ihm in Berlin nicht so wahnsinnig gut bekommen. Ich verstehe nicht, dass man ihn nicht mal auf Offenbach oder auf Lorzing oder sowas loslässt. Das gäbe viel mehr her.
Ja, im Schauspiel ist er anscheinend gar nicht mehr so präsent in Berlin. Ich habe schon lange keine Fritsch-Aufführung mehr im Theater gesehen.
Ja. Die Kritiker hier fast unter sich, aber die Moderatorin stellt jetzt die Stoßfrage. War es ein Fritsch-Reinfall?
Die Stoßfrage oder die Sturzfrage? Es war ein Sturz. Ein gedachter Stoß, aber eigentlich ein Sturz. Die schwächste Arbeit von Fritsch. Es kommt noch hinzu, er ist kein Kostümbildner, bitteschön, obwohl er dafür bezahlt wird hier. Und er ist noch viel weniger ein Choreograf, wofür er auch noch irgendwie sich einspannen lassen muss. Daran fehlt es hier. Also ja, ein künstlich auf bunt gebürsteter Abend. Fritsch kann besser.
Jetzt gehen wir an die Berliner Volksbühne. Lustiges Wortspiel, warten auf Godot, muss ich jetzt sagen. Diesen Klassiker von Samuel Beckett, den kennen wir natürlich. Das Stück über die zwei Stadtstreicher, die am Straßenrand auf einen Herrn Godot warten, der niemals kommt. An der Volksbühne hat am Wochenende aber eine Abendpremiere, der da heißt Warten auf Bardo. Geschrieben und inszeniert von der Drag-Künstlerin Meo Wulf. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt war an der Volksbühne. Barbara, der Titel ist natürlich ein Knaller. Ja, was hat denn der Abend jetzt mit Beckett oder eben mit Brigitte Bardot zu tun, auf die er wohl angespielt wird?
Naja, wie du sagst, der Titel ist wirklich ein Knaller, aber das finde ich dann auch schon das Beste an diesem Abend. Also der Titel ist ja wirklich so witzig und anspielungsreich und auch so dieses Existenzielle mit dem popkulturellen Verbinden. Und das alles kommt aber an diesem Abend viel zu kurz. Also die Situation erstmal ist folgende. Drei Aliens leben auf der Welt in einer komplizierten Dreierbeziehung, in der einer immer ausgeschlossen wird. Und die bewegen sich da auf der Bühne zwischen Kühlschrank, gigantischem Prinzessinnenbett und so einem aufrecht stehenden Sarg, der aber gleichzeitig auch ein Klohäuschen sein könnte. Und diese Aliens träumen davon, dass ihnen Brigitte Bardot erscheint. Die haben nämlich noch nie eine Frau gesehen. Und das passt tatsächlich halbwegs zu Beckett, weil der ja verfügt hat, dass Warten auf Godot ausschließlich von Männern gespielt werden darf. Und ja, die vertreiben sich jetzt da so mit hanebüchenem Quatsch. Die Zeit, die Volksbühnenikone Christine Groß erscheint als saarländischer Trompetenlehrer. Es gibt einen Jodelwettbewerb, es gibt viel Nasenbluten und Riesenscheren, die dann beim Helge Schneider Friseur zum Einsatz kommen. Also schon absoluter Trash. Und sagen wir mal so, nur weil sich da so ein paar Leute beim Warten kleine doofe Spielchen ausdenken, hat das jetzt noch nicht so viel mit Beckett zu tun.
Also da traue ich mir schon mal die Vermutung, in so ein Toilettenhäuschen würde ja Brigitte Bardot nie reingehen.
In
ja,
der Tat.
Dass die Frage aufwirft, kommt denn Brigitte Bardot und wenn ja, wie viele?
Sie kommt und zwar mehrfach. Nur eine, aber mehrfach. Erstmal ist es Christine Groß mit blonder Langhaarperücke in so einem Divengewand. Erst ist sie eine Traumgestalt, aber dann wird sie zur Albtraumfigur. Sie liest nämlich aus ihrer Autobiografie vor und da äußert sie sich ja wirklich sehr extrem homophob, rassistisch, frauenfeindlich. Die stand ja auch dem Front National.
Aber tierlieb.
Aber tierlieb, das hilft uns aber in diesem Fall nicht, denn sie ist ja auch mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Zwischendurch wird dann aber auch mal ein Friedrich Merz-Zitat eingespielt zur Einwandererfrage. Aber mit dieser ersten Frau auf der Bühne, die eben dieses Zeug der neuen Rechten absondert, ist man dann ja, beim Kern des Abends, wenn es den überhaupt gibt. Das ist nämlich schon die Frage nach der Geschlechterzugehörigkeit. Also danach, was ist eine Frau, was ist ein Mann und was darf das gesellschaftlich sein? Und diese Aliens, die sind eben alles so Lookalikes, die sich aber als männlich begreifen und ihre Körper sind aber sehr uneindeutig. Also die tragen so braune Glitzeranzüge, ausstaffiert mit Penis, aber auch mit so einem Spitzkegel als Brust. Und eine Performerin bezeichnet sich irgendwann als Frau, reißt sich die Brust auf und dann kommen zwei tatsächliche Frauenbrüste heraus, die die anderen aber dann sofort abschneiden. Also wer darf was sein, wer darf Frau sein, wird von außen kontrolliert. Das ist, finde ich, gar nicht so ein schlechter Gedanke, aber er geht in diesem Chaos auf der Bühne einfach total unter.
Das hätte Brigitte gar nicht gut gefunden.
Ich glaube das auch. Ja.
So weit war sie noch nicht. Geschrieben und inszeniert hat den Abend ja die Drag-Tress Meo Wulf. Müssen wir erklären, Drag-Tress, das mischt also Drag-Queen und Actress. Meo Wulf ist eine non-binäre Person und also ja die neue queere Stimme an der Volksbühne, Barbara?
Ja, im Grunde genommen schon, nicht ganz neu. Meo Wulf hat schon ein anderes Stück hier auf der großen Bühne inszeniert. Da war auch der Titel, fand ich eigentlich das Spannendste. Es hieß Conny und Clyde nach Bonnie und Clyde, so eine trashige Show über Liebe und Beziehung. Allerdings noch mehr mit Drag-Elementen versehen als hier. Und René Polisch war das, der Wulf in so einer kleineren Performance woanders gesehen hatte und dann eben noch vor seinem Tod ans Haus geholt hat. Und Meo Wulf zieht natürlich so ein junges, queeres Publikum ans Haus, das das alles wahnsinnig witzig findet und auch als Kultabend begreift. Das muss man schon sagen, das findet wirklich hier sein Publikum. Aber abseits dieser Fanbase muss ich sagen, das ist schon ganz schön dürftiger Trash mit Karlauern wie diesem.
Ich flipp gleich aus, die heißt Bardot.
Mann, Bardot, Mann. Hä? Bardot, Roman?
Bardot, Mann.
Bardot, Mann.
Ohne Mann.
Ah.
Nur Bardot.
Ah. Bardot, Mann.
Ohne Mann. Bardot. Mensch.
Bardot, Mann. Brigitte Bardot?
Also ich verstehe schon, dass der Abend keinen Sinn ergeben will, das hört man hier ja auch, aber dann muss er halt wenigstens Spaß ergeben und da war ich so ein bisschen raus.
Klingt eigentlich auch nicht viel besser als letztes Mal, da hast du glaube ich von Benny Klaassens Böses Glück hier verrissen, die ist gleich wieder abgesetzt worden, glaube ich sogar, steht es das hier auch bevor?
Das steht uns hier, glaube ich, nicht bevor, weil dieser Abend eben so sein Publikum findet. Aber bei der Benny Klaassens Premiere, das war wirklich ja so ein Kindergeburtstag mit fliegenden Kondomen, der mit der Autorin Tove Ditlevsen, um die es eigentlich gehen sollte, wirklich gar nichts zu tun hatte. Und das war schon echt, ja, bloßes Volksbühnen-Epigonentum, Materialschlachtgeschrei. Und das Ensemble hatte da auch keine Ahnung, was es spricht. Die Soufflöse war die wichtigste Person auf der Bühne, wirklich. Das war hier ein bisschen anders. Und am Ende der 3 Stunden war damals auch das Haus halb leer gespielt. Die Kritiken waren auch verheerend. Und Benny Klaassens ist danach krank geworden, hat es aber nicht versäumt, auf Facebook den Theaterbetrieb nochmal richtig zu bashen. Der hat dann nämlich geschrieben, dass er jetzt mit dem Theater aufhört, weil das ein Ort wäre voller Hass, voller moralisierender Aktivisten und hat von einer Diktatur der Dummen gesprochen. Das ist natürlich ja ein harter Schlag.
Du hast mitgewirkt.
Ich habe mir das einfach nur angeguckt von außen. Aber soll heißen, es ist nicht nur die Premiere abgesetzt worden, sondern Benny Klaassens hat eben auch mit dieser Stinkbombe, würde ich mal sagen, seinen Abschied vom Theater verkündet. Als Schauspieler werde ich ihn vermissen, als Regisseur jetzt eher nicht. Aber für die Volksbühne ist das schon ein Desaster. Also eine neue Arbeit, die jetzt so völlig in die Binsen gegangen ist mit dem Benny Klaassens Abend und jetzt so ein bisschen so Schmalspur-Trash auf der Bühne, den Hinrichsabend davor, irgendetwas ist passiert, fand ich jetzt auch ein bisschen überschätzt. Also ist schon gut, wenn das Haus dann ab Sommer mit Matthias Lilienthal auch wieder eine neue und eine richtige Intendanz bekommt.
Ins Here and Now zurück. Noch eine Premiere, noch einen schönen Brocken haben wir und gar nicht mehr so viel Zeit. Giuseppe Verdi und Ballo in Maschera gab es. Eine der großen Verdi-Erfolgsopern. Das war sie auch schon direkt bei der Uraufführung 1959 in Rom.
1759.
Ja, natürlich. 1959 ist mein Mann geboren, meine Güte.
Und ich habe es auch falsch gesagt. 18 natürlich. 18.
Jetzt haben wir es. So, 1859. An unseren Opernhäusern hier in Berlin war das Werk auch immer wieder zu sehen. Jetzt hat die Staatsoper es wieder angesetzt, weil man auch eine Trepko holen konnte. Es gab im Vorfeld dann Demonstrationen. Ich kürze ein bisschen ab. Kai, die Vorstellung konnte aber stattfinden. Wie vorgesehen, war sie auch ein Erfolg?
Ja, also nachdem man sich draußen eigentlich fast für mitschuldig fühlt, wenn man so eine Vorstellung überhaupt besucht mit der Trepko, hält natürlich die Mischpoke drin, umso besser zusammen. Eine Trepko betreffend, noch immer kenne ich keine Sängerin, die so irisierendes Betäubungspulver in ihren Spitzentönen freizusetzen hat, ein solch schönes Nervengift. Das ist berückend und bestrickend. Ansonsten Inszenierung erratisch, Dirigat lahmarschig. Das ist natürlich eine sündhaft teure Festtagsvorstellung, denn wir haben da Festtage, draußen stehende Demonstrationen, drinnen stehende Ovationen.
Und diesen Star-Faktor, den gibt es ja auch im Schauspiel, da kommen dann auch die Leute für einen tollen Schauspieler, hier ist es dann die Netrebko, ist es denn nicht aber schon ein bisschen altmodisch, sage ich mal, solche Stars zu holen und dann darüber die Leute anzuziehen in der Oper?
Ja, nur würde ich bestreiten, dass es bei Lars Eidinger anders ist oder bei Corinna.
Genau.
Man muss natürlich, nein, ohne jede Frage, ohne jedes Wenn und Aber.
Ich wollte wollte ja nur sagen, Lars Eidinger haben wir heute noch.
Ja, bitteschön. Schönen Gruß, ja. Man muss natürlich zugeben, dass eine Trepko präsenter klingt übrigens und singt als alle anderen auf der Bühne, liegt auch daran, dass sie immer leicht forciert inzwischen. Ja, die Stimme hat Blessuren davon getragen. Es gibt einen unschönen Registerbruch unten. Ja, Intonationssauberkeiten, Unsauberkeiten. Wir haben hier wahrscheinlich eines der letzten großen Rollenporträts dieser Sängerin erlebt.
Du hast gesagt, erratisch. Das heißt ja irgendwie auf Schlingerkurs, diese Inszenierung. Mal uns kurz das Schlingern noch aus.
Ja, der Bostoner Gouverneur residiert hier in einem kriegsverwüsteten Palais. Das ist aber kein Reflex auf die Demonstrationen vorne. Keine Ahnung, was die Inszenierung will und warum man sie hier eingekauft hat. Von Rafael Villa-Lobos, die war in Valencia vorher. Ohne die andere Cast, vor allem den grandiosen Amatufschin Enkbat als Renato, das ist eine der besten, größten Stimmen der Gegenwart überhaupt. Und durch Anna, und ohne Anna Kisjudit würde das Ganze auch nicht funktionieren. Ricardo ist Charles Castronovo mit einem ordentlichen Knödel drin, auch nicht so doll.
Dann machen wir mal mit Blick auf die Zeit den Sack hier zu. Hast du noch eine ganz wichtige Frage, Barbara?
Nee, ich halte mich jetzt zurück.
Wir hören ja auch, worauf es hinausläuft. Bleibt trotzdem ein Erfolg übrig, Kai?
Ein Erfolg nach Punkten und nach Festpreisen sozusagen. Solche Netrebko-Abende, möchte ich festhalten, kehren nicht wieder. Es ist mehr als ein Zirkus, denn Netrebko war eine große Sängerin und sie darf es hier noch ein vielleicht letztes Mal sein.
So ist es. In illustrer Runde haben wir hier besprochen die Verdi-Oper Un Ballo in Maschera an der Staatsoper, den Erfolg nach Punkten, die Herbert-Fritsch-Inszenierung von Händels Oratorium Belshazzar, den bunten Nichtknaller, würde ich sagen, und Warten auf Bordeaux, auch ein bunter Nichtknaller, aber wichtig für die Community an der Berliner Volksbühne. Viel Stoff, den können Sie natürlich auch nachhören oder auch teilen. Schauen Sie einfach auf radio3.de. Und hier im Studio sage ich doppelt Danke, Barbara Behrendt und Kai Lüss-Kaiser.
Danke. Danke.